Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
What is it good for? Absolutely nothing. Diese alte Liedzeile von US-Soul-Sänger Edwin Starr ließe sich zumindest auf den ersten Blick auch auf den Irankrieg anwenden. Die Weltwirtschaft ächzt unter der Blockade der Straße von Hormus. Iran liegt militärisch am Boden. In den Vereinigten Staaten ist der Krieg äußerst unpopulär und daher muss US-Präsident Donald Trump den bisher schlimmsten Imageverlust seiner zweiten Amtszeit hinnehmen. Doch eine andere Großmacht sticht heraus und das ist China. Das Reich der Mitte präsentiert sich nach allen Seiten als ruhiger, besonnener Vermittler. Beim Aushandeln der von Pakistan vermittelten Waffenruhe soll China eine entscheidende Rolle gespielt haben. Und dafür gab es dann sogar so etwas wie einen Dank von Donald Trump. Aber was verspricht sich China von seinem diplomatischen Engagement? Und gibt es eine Chance, dass China am Ende als heimlicher Sieger aus dem Irankrieg hervorgeht? Über diese Fragen sprechen wir in der heutigen Folge der Fernverbindung. Mein Name ist Fabian Schröer, ich bin Redakteur im Auslandsressort der Taz und habe heute meinen Namensvettern, den China-Experten Fabian Kretschmer, am Apparat, der für uns aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul berichtet. Hallo Fabian.
Hallo Fabian.
Fabian, du sitzt ja nicht in Peking, sondern in Seoul. Schreibst für uns und auch für andere Medien, aber vor allem über China. Und vielleicht kannst du ganz kurz eingangs mal erzählen, wie das überhaupt gekommen ist, dass du in Seoul sitzt und vielleicht auch, was man denn dort überhaupt vom Irankrieg und vielleicht auch von der Rolle Chinas dabei mitbekommt.
Ja, das sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Also ich habe schon eine längere Historie mit China, war auch mal Austauschstudent dort vor Ewigkeiten. Und habe zwischen 2019 und 2024 in Peking gelebt, dort auch berichtet als Korrespondent und dann das Land mehr oder weniger unfreiwillig verlassen. Es hatte auch, ja, ich würde sagen, politische Gründe und Visagründe und habe mich dann quasi in Seoul niedergelassen, wo ich auch die 5 Jahre vor 2019 schon mal gelebt habe. Ja, also von hier berichte ich aber weiter über China und natürlich geht einem irgendwann so ein bisschen das Gefühl für die Situation vor Ort verloren. Deswegen muss man regelmäßig auch einreisen quasi, weil China doch ein sehr spezieller Ort ist. Aber auf gewisse Informationen kann ich auch außerhalb Chinas viel freier zugreifen, weil innerhalb China auch eine starke Informationskontrolle, starke Zensur ist. Also es hat Vor- und Nachteile. Und ja, vom Irankrieg bekommt man hier in der Region extrem viel mit. Also auch Südkorea ist, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, sogar proportional heftiger betroffen von der Energiekrise als China.
Wie merkst du das so auf der Straße oder in deinem Alltag?
Ehrlich gesagt, auf der Straße eher weniger. Also natürlich wird sich beschwert über Spritpreise und so weiter. Aber es ist vor allem politisch ein Thema. Also ja, hier gibt es ziemliche Panik. Kurze Zeit haben sich sogar viele Leute gesorgt, dass man keine Müllplastiksäcke mehr bekommt. Also hier gibt es so ein Recycling-System, wo man spezielle Plastiksäcke kaufen muss. Und über die sozialen Medien gab es dann das Gerücht, dass die nicht mehr produziert werden können, weil der chemische Stoff dafür fehlt und so weiter. Das war wahrscheinlich eher bloß ein Gerücht, aber erinnert ja so ein bisschen an die Pandemie, als dann irgendwie Panikkäufe gab bei Toilettenpapier etc. Aber noch würde ich mal sagen, ist es eher eine öffentliche Stimmung. Also ich bekomme jetzt nicht irgendwie das insofern mit, wie es ja in Südostasien teilweise ist, dass irgendwie Leute nicht mehr der Arbeiten nachgehen können, weil die kein Benzin mehr haben für ihr Motorrad oder so. So krass ist es jetzt nicht, aber politisch ist es ein ganz großes Thema.
Also es wird darüber gesprochen, wie überall auf der Welt, und es betrifft ganz viele Leute. Jetzt wollen wir dann aber auch mal auf China kommen. Und die Rolle Chinas ist im Irankrieg ähnlich wie im Ukraine-Krieg. Die wirkt erstmal nicht so ganz eindeutig. Nach außen hin gibt sich Peking als neutraler Vermittler, setzt vor allem auf Diplomatie. Andererseits soll China aber jetzt neuerdings laut US-Geheimdienstinfos Waffenlieferungen nach Teheran vorbereiten. Wie geht das denn eigentlich zusammen?
Ja, also zumindest überrascht es jetzt nicht, weil du hast schon angedeutet, beim Ukraine-Krieg hat China auch so ein doppeltes Spiel gespielt. Da war man auch nach außen hin der neutrale Vermittler, aber also wer auch zu dem Zeitpunkt in China war, als der Krieg ausgebrochen ist, da hat man sofort mitbekommen, auf welcher Seite China steht. Und es hat sich dann auch immer weiter verhärtet. Also ich meine, China exportiert die ganzen Dual-Use-Produkte, also das, was Putin braucht für seine Kriegsmaschinerie. Das kommt hauptsächlich aus China, auch wirtschaftlich unterstützt China Russland stark. Und von daher ist es quasi in Anführungszeichen eine Neutralität, aber eine pro-russische Neutralität. Und so ähnlich, glaube ich, kann man das auch sehen bei Iran, denn Iran ist ein strategischer Partner für China und deswegen ist China nicht neutral. Allerdings, vielleicht noch ganz kurz, China hat keine formellen Allianzen. Also im Grunde ist es Peking relativ egal, was für ein Regime in Teheran an der Macht ist, solange die Energie fließt, also das Öl fließt und die Investments sicher sind. Also das ist im Grunde so ein Zweckbündnis, kann man sagen. Und zu den Waffenlieferungen, ich kann das nicht weder bestätigen noch falsifizieren, aber es ist meiner Meinung nach durchaus glaubwürdig. Diese Waffenlieferungen, die sollen sich in der Vorbereitungsphase befinden und es handelt sich um so, ja, auf Deutsch übersetzt werden das Ein-Mann-Flugabwehr-Lenkwaffen oder Manpads und die sind relativ klein, die kann man in einem Flugzeug transportieren, die sollen auch über ein Drittland eingeliefert werden, sprich die Chancen, dass Peking irgendwie erwischt worden wäre, waren glaube ich nicht sonderlich hoch und dass China sowas probieren könnte, das halte ich durchaus für möglich und dass es jetzt gerade geleakt wird, diese Info vom Geheimdienst, würde ich als Warnung verstehen, von wegen, das ist eine rote Linie, das solltet ihr besser nicht machen.
Ja, genau, das ist natürlich auch strategisch zu betrachten von US-Seite. Vielleicht gehen wir jetzt nochmal einen Schritt zurück und schauen uns an, was der Iran-Krieg denn eigentlich für China selbst bedeutet. Zunächst vielleicht mal ökonomisch. Der Iran-Krieg und die damit verbundene Sperrung der Straße von Hormus sollte ja eigentlich ziemlich schlecht für China sein, denn China ist größter Abnehmer iranischen Rohöls und auch etwa die Hälfte der Rohölimporte Chinas stammen aus dem Persischen Golf. Wie ist das denn eigentlich? Was bedeutet denn der Iran-Krieg für China ökonomisch?
Ja, also am Anfang hatte man sogar gedacht, dass Trump gezielt jetzt die Energieversorger von China abschneidet. Also quasi erstmal Venezuela, Maduro, dann jetzt hier im Iran. Aber das hat sich als total nicht haltbar erwiesen, diese ganze Theorie, weil Trump, glaube ich, diesen strategischen Weitblick gar nicht hatte. Und weil der Iran-Krieg doch gar nicht so dramatisch ist für China. Im Gegenteil, China wird wahrscheinlich sogar indirekt und mittelfristig, langfristig profitieren. Denn ja, du hast schon recht, China ist abhängig von Rohölimporten, die über die Straße von Hormuz gehen. Das sind aber alle Länder hier in der Region und im Vergleich zu Japan oder Südkorea, also ganz klassische US-Alliierte, ist China viel besser diversifiziert. Also die hängen deutlich weniger ab von Ölimporten aus Nahost, weil viel auch über Pipelines über Russland geht, auch aus dem Festland. China ist sehr elektrifiziert, bei erneuerbaren Energien relativ stark und das ist vielleicht das Entscheidende, die haben sich für den Ernstfall vorbereitet. Also jetzt nicht speziell für den Iran-Krieg, aber das System in Peking ist ja extrem risikoavers und dass zum Beispiel westliche Sanktionen mal kommen oder dass, wenn Peking ernst machen würde mit dem Machtanspruch gegenüber Taiwan, dann würde das ja auch zu einem totalen, also für diesen Ernstfall muss man autark sein und möglichst viele Reserven angehäuft haben. Und das hat China. Also diese strategischen Reserven, von denen kann das Land erstmal noch mehrere Monate zehren. Von daher ist es jetzt nicht so ganz dramatischer Fall, wie man vielleicht annehmen würde.
Die Taz gehört ihren LeserInnen. Genauer gesagt, über 25.000 GenossInnen. Sie sorgen dafür, dass unabhängiger Journalismus möglich bleibt. Wenn du Teil davon werden möchtest, informiere dich über die Taz-Genossenschaft auf taz.de/Genossenschaft.
Trotz Reserven geht ja nach wie vor einiges des iranischen Öls an China. Und das versuchen die USA ja jetzt gerade zu unterbinden mit ihrer Blockade der Straße von Hormus. Da gingen ja nach wie vor noch iranische Schiffe durch. Die wollen die Amerikaner jetzt blockieren. Scheint auch zunächst zu funktionieren. Bedeutet das eigentlich auch nichts für die Chinesen oder könnten die Amerikaner damit China schaden?
Ja, also wenn diese Seeblockade von den USA jetzt auf Ewigkeiten so weitergehen würde, dann wäre das natürlich ein Worst Case für die Chinesen. Aber danach sieht es ja zumindest Stand unserer Aufnahme nicht aus. Also wir nehmen am Mittwoch auf und ja, also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass es noch lange so geht. Aber ja, also ein langer Iran-Krieg wäre nicht im Interesse Chinas. Zum Beispiel, wenn es jetzt eine Rezession gibt, auch die Europa betrifft, dann würde das ganz direkt China schaden, weil China hat wirtschaftlich gerade sehr viele Probleme und die eine Säule der Wirtschaft, die noch sehr gut läuft, das sind die Exporte und die gehen zu großen Teilen nach Europa und wenn jetzt quasi Europa weniger einkauft aus China, weniger importiert, dann wäre das zum Beispiel ein großer Schaden für die chinesische Wirtschaft. Aber um nochmal das ganz große Ganze zu sehen, der Vorteil von China oder das, weswegen man wahrscheinlich jetzt gerade sich die Hände reibt in Peking ist, die USA haben ja eigentlich gesagt, nach den ganzen Kriegen in Nahost, dass es strategische Fehler waren, dass man eigentlich sich viel besser auf den Indopazifik, also auf China konzentrieren müsse und dass man sich nicht verzettelt in Nahost. Und jetzt macht Trump genau das. Der verbraucht militärische Ressourcen. Es kostet auch extrem viel Geld. Die Munitionsarsenale werden leergefeuert etc. Also im Grunde ist das genau der Glücksfall für China, dass die USA sich jetzt in Nahost wieder verzetteln.
Das ist für China zu hoffen. Allerdings, du hast gerade schon kurz gesagt, sieht gerade nicht danach aus, als ob die US-Blockade der Straße von Hormuz jetzt lange vorhalten würde. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, warum du davon ausgehst und vielleicht auch, was denn passieren würde, wenn das jetzt länger dauern würde? Meinst du, China würde sich dem fügen oder die Blockade einfach ignorieren?
Also ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber ein Indikator wäre jetzt die Märkte hier, die Börsen in Ostasien, die setzen total darauf, dass da bald eine Einigung kommt, weil die sind schon wieder ziemlich am Laufen und relativ optimistisch. Muss natürlich nichts bedeuten. Und dass Trump jetzt gesagt hat, dass die Friedensverhandlungen wahrscheinlich noch diese Woche weitergehen, kann natürlich dann auch am Ende alles wieder scheitern. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube einfach, dass eine extreme Eskalation irgendwann bei beiden Seiten nicht in deren Interesse ist. Und dass sich zum Beispiel an der Blockade ein Konflikt zwischen China und den USA entzündet, halte ich auch für unwahrscheinlich. Also Trump kommt ja in wenigen Wochen nach Peking. Mitte Mai ist geplant, noch nicht bestätigt, aber wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Und ich glaube, dass der gegenüber China eher die Füße stillhalten will. Also China hat ja extreme Asse im Ärmel mit den seltenen Erden. Also China kann den USA extrem wirtschaftlich wehtun. Und Trump steht ja auch innenpolitisch unter Druck, muss die Midterms irgendwie gut über die Runden bekommen. Ich glaube einfach nicht, dass jetzt da irgendwie große Gefahr ausgeht. Andererseits, wenn es jetzt wirklich zu einer Eskalation kommt, vielleicht auch unabsichtlich und dann Leute sterben, dann kann es natürlich schon irgendwie so eine Dynamik entwickeln, wo man nicht genau weiß, wo das hinläuft. Aber ich halte es auf jeden Fall für ziemlich unwahrscheinlich.
Ist dann halt auch irgendwie ein großer Imageverlust, den sowohl China oder auch die USA da riskieren würden. Viel um Image geht's ja auch bei der Präsentation oder der Darstellung der Welt gegenüber als besonderer Verhandler, was China ja ganz stark versucht, also auch bei den zwar bisher erstmal ergebnislosen Verhandlungen, die in Pakistan durchgeführt wurden, aber jetzt fortgesetzt werden sollen. Da hat China unter anderem Druck auf den Iran ausgeübt, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Was verspricht sich Peking denn eigentlich von einem solchen Engagement?
Ja, also ich würde erstmal zumindest ein bisschen in Zweifel ziehen, ob China da wirklich eine entscheidende, also Betonung auf entscheidende Rolle gespielt hat. Weil wir wissen zwar nicht, was im Hintergrund passiert ist, aber ich glaube, der Dank sollte vor allem erstmal Pakistan gehen. Und China agiert so, dass es eigentlich kein Risiko eingehen will. Also es hätte ja auch direkt als Vermittler agieren sollen, aber die bleiben eher im Hintergrund und wenn es quasi dann Lob abzuräumen gibt, dann sind sie auch zur Stelle. Aber wäre das jetzt zum Beispiel nicht positiv verlaufen, dann hätte man sich, glaube ich, ohne große Kosten wieder zurückziehen können. Aber ja, also China hat ein Interesse daran, dass der Krieg nicht ausartet. China will keinen Ölpreisschock und will vor allem auch, dass in Teheran entweder dasselbe Regime an der Macht bleibt oder zumindest kein Pro-USA-Regime irgendwie herkommt. Also China hat schon Interesse, da zumindest im Hintergrund mitzumischen.
Ist diese ganze, du hast jetzt darüber gesprochen, welche Interessen am Ausgang des Krieges China hat, aber gibt es vielleicht auch nochmal so ein bisschen da so einen größeren Plan, vielleicht auch mit Blick auf Softpower, hinter generell dieses Anbietens Chinas als ein Verhandler, was ja relativ neu ist. China hat sich ansonsten immer aus geopolitischen Entwicklungen oder Konflikten einfach relativ stark rausgehalten. Ist das jetzt auch so ein kleines bisschen so ein Anbieten also der Welt als verlässlicherer Partner als vielleicht die USA gegenüber den Golfstaaten, aber vielleicht auch gegenüber Europa?
Ja, also China will schon eine größere diplomatische Rolle einnehmen. Aber sukzessive will sich nicht die Finger verbrennen quasi. Aber profitieren tut China vor allem, weil halt Donald Trump so auf, ja, im Selbstzerstörungsmodus ist und eigentlich nur rumpoltert, auch Alliierte vor den Kopf stößt, gegen NATO-Partner droht etc. Und dann wirkt natürlich China umso, ja, erwachsener, staatsmännischer, rationaler, und das stimmt ja zu einem gewissen Teil auch. Aber man kann sich natürlich fragen, wenn es denn so ist, ja, wieso nähert sich dann Europa nicht viel stärker noch an China an? Und es gab schon Gewinner, also man merkt ja auch, wenn jetzt europäische Staatschefs nach Peking reisen, die Rhetorik ist dann doch ein Tick freundlicher und die stehen gerade Schlange. Und es gab sogar auch Kanada, der Prime Minister war seit dem Amtsantritt von Trump, dann war der in Peking und hat quasi um engere Beziehungen zu China gebeten, beim britischen Prime Minister auch. Das sind schon diplomatische Gewinne, aber letztendlich kommt es an seine Grenzen, weil sowohl politisch als auch wirtschaftlich sind die Beziehungen für den gesamten Westen zu China gerade schwierig und vor allem für Europa, weil also Europa kann ja jetzt nicht sich total annähern an genau den Staat, der indirekt den Ukraine-Krieg am Laufen hält, indem es Russland unterstützt. Und auch wirtschaftlich ist es, das merkt man ja besonders in Deutschland, aber das gilt für ganz Europa, der Handel mit China ziemlich destruktiv geworden. Also China, die Industriepolitik Chinas, die räumt gerade extrem auf. Also die sorgt dafür, dass deutsche Arbeitsplätze verloren gehen, dass ja die Handelsbilanz auch total einbricht. Also China erzielt große Handelsüberschüsse und teilweise halt nicht nur aufgrund von besserem Wettbewerb, also weil chinesische Firmen besser sind, sondern einfach auch, weil es exzessive Subventionen, die gegen die Welthandelsorganisation verstoßen, implementiert, weil es unfaire Marktbedingungen sind, also europäische Unternehmen ausgebotet werden etc. Vielleicht noch ganz kurz, es gibt eine Studie von Goldman Sachs, die schätzt, dass der Handel zwischen China und Deutschland bis 2029 dazu führen wird, dass Deutschland 0,9% an Bruttoinlandsprodukt verlieren wird. Also Deutschland hat momentan nicht viel vom Handel mit China und deswegen gibt es auch für Europa nicht so viel zu holen. Oder zumindest ist die Annäherung an China dann irgendwie limitiert und deswegen sind beide Partner gerade für Europa schwierig, also sowohl die USA als auch China.
Wie sieht es bei den Golfstaaten aus? Es war jetzt zum Beispiel auch der Kronprinz von Abu Dhabi war jetzt bei Xi Jinping und hat ihn getroffen. Ist da irgendeine Entwicklung in Sicht, dass vielleicht die Golfstaaten sich jetzt denken, ah, die Amerikaner haben uns mehr oder weniger allein gelassen oder können uns nicht so schützen, wie wir hoffen, dass man sich da jetzt in Richtung China entwickelt?
Also es gab zumindest auch die Entwicklung, dass mehr vom Ölhandel dann auch in Renminbi, also in chinesischer Währung, abgewickelt wird und der Einfluss Chinas in der Golfregion ist gestiegen. Aber er ist auch limitiert. Also ich glaube, dass es dort auch bald eine Glasdecke erreicht wird. Und aber viele Regionen, also nicht nur die Golfregion, viele Regionen versuchen mittlerweile so eine Äquidistanz zu halten. Also weil sie gesehen haben, dass die USA unzuverlässiger werden als Partner. Und dann wirkt natürlich China dann schon auch attraktiver. Das gilt auch für Südostasien, das gilt im Grunde auch für Südkorea etc. Aber ich glaube, dass wenn die USA mal mit einem neuen Präsidenten zurückkommen, dann wäre das zerschlagene Vertrauen wahrscheinlich auch wieder zurückzuholen. Aber ja, derzeit auf jeden Fall wächst der Einfluss Chinas auch in der Golfregion.
Ein weiterer Punkt, der für den Iran-Krieg ja nicht ganz unwichtig ist, generell die Abhängigkeit der Welt vom Öl. Und da spielt China ja auch tatsächlich keine ganz unwichtige Rolle, da sie für die Alternative, für die erneuerbaren Energien einer der wichtigsten Zulieferer sind. Also sie produzieren zum Beispiel ganz viel Solarmodule für Photovoltaikanlagen. Wie ist das denn einzuordnen? Wird China da auch über längere Sicht halt vom Irankrieg profitieren oder ist es sowieso eine Entwicklung, die auch ohne den Irankrieg voranschreiten würde?
Ja, also der Irankrieg wirkt auf jeden Fall als Katalysator, als Beschleuniger. Ich glaube, dass das, was du gerade geschildert hast, ein entscheidender Punkt ist, weil viele Staaten, wie zum Beispiel auch Südkorea, die oftmals Klimapolitik so ein bisschen abgetan haben als Luxuspolitik und das können wir uns nicht leisten, da kümmern wir uns später drum etc., die realisieren jetzt, dass erneuerbare Energien eben nicht nur für die Klimabilanz wichtig sind, sondern auch für die Unabhängigkeit von ja, Öldiktaturen, Golfstaaten etc. Also man will sich quasi geopolitisch unabhängiger machen. Und auch auf individueller Ebene, zum Beispiel Elektroautos von BYD, da gab es hier in Korea extreme Vorbehalte ja gegen chinesische Produkte allgemein und bei Elektroautos nochmal besonders mit Datenklau und so weiter. Und die boomen jetzt aber, weil die Leute sehen, okay, ich will nicht von Spritpreisen abhängig sein und die besten, günstigsten Autos bei E-Mobilität, die stammen aus China. Bei Solarmodulen ebenso. Also das wird dominiert von China und die werden extrem davon profitieren, wenn Volkswirtschaften sich jetzt umstellen. Und ich glaube, dass der Iran-Krieg wirklich so wie so ein Beschleuniger, wie so ein Heureka-Moment war, dass viele Staaten jetzt aufwachen und wissen, dass wir da viel mehr tun müssen.
Was ja auch eigentlich vorher schon klar gewesen sein sollte. Vielleicht kann man am Ende jetzt nochmal versuchen, so ein kleines Resümee zu ziehen. Ich weiß, das ist immer schwierig, aber was würdest du sagen? Kann man es wirklich so sagen, dass China nun am Ende als heimlicher Sieger aus dem Iran-Krieg hervorgehen würde?
Also es gibt ja sehr viel Dynamik in der Story und es kann sich wieder alles ändern, aber derzeit sieht es so aus. Denn letztendlich zerstört Trump die Weltordnung, wie wir sie bisher kennen. Er zerstört die Glaubwürdigkeit des Westens und von all dem profitiert China und speziell auch beim Iran-Krieg, glaube ich das sehr. Und wenn es so einen Ausspruch gibt, an den sich gerade China hält, dann ist es ein Ausspruch, den man Napoleon eigentlich meistens zurechnet, nämlich störe deinen Feind nie, wenn er dabei ist, einen Fehler zu machen. Und genau das passiert gerade. Also China beobachtet von der Seitenlinie aus das Weltgeschehen, sieht, wie Trump einen Feuerbrand nach dem anderen hinterlässt und wirkt dadurch einfach viel attraktiver, viel rationaler und einfach wie der Erwachsene im Raum quasi.
Ja, braucht China sozusagen eigentlich nur zusehen, wie Trump sich selber zerstört. Wir werden das weiter beobachten. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Vielen Dank, Fabian, dass du dabei warst.
Hat mich gefreut, sehr gerne.
Wir danken auch Daniel Fromm für die Produktion und dem Team der Auslandsredaktion für die Redaktion. Wenn euch unsere Inhalte gefallen und ihr wollt, dass wir sie euch weiterhin kostenfrei zur Verfügung stellen können, dann schaut doch gerne beim freiwilligen Bezahlmodell der Taz, tazzahlig auf taz.de vorbei. Teilt uns gerne mit euren FreundInnen, eurer Familie, auf den sozialen Medien und wo ihr sonst noch so unterwegs seid. Hört auch super gerne mal bei Fabians Podcast, dem Beijing Briefing rein oder seinem anderen gemeinsamen Asien-Podcast mit Japan-Korrespondent Felix Lill, dem Asien-Copy-Paste, die Vorbilder und Nachahmer dieser Welt. Fragen, Anregungen und Kritik gerne wie immer an fernverbindung@taz.de oder hier in die Kommentarspalten. Nächstes Mal geht's dann an gleicher Stelle, aber mit anderer Host weiter. Und bis dahin sage ich schon mal alles Gute und bis dann.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.